Hallo und guten Tag, hier ist hier der Computer Club 2 Audiocast mit seiner Folge 429. Herzlich willkommen allen, die uns zuhören. Wir freuen uns darüber und hoffen, dass wir das, was wir ausgesucht haben, auch etwas ist, was Sie interessiert. Am anderen Ende der Leitung ist vollkommen überraschend, glaube ich, der Wolfgang Rudolf.
Der sitzt hier, der wartet. Ja, auch ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich in dieser wunderschönen Sommerzeit. Ich hoffe, ich habe Glück. Wir produzieren ja ein bisschen vorher, dass an dem Tag, wo Sie das hören, nicht regnet. Dann kommen die Wünsche ja gut an. Und ich möchte im Grunde genommen gleich anfangen mit einem Stückchen Science Fiction, was, eigentlich gar nicht so eindeutig und so klar ist, dass sowas funktioniert und wie sowas funktioniert. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Computer mit einem Display und darauf wäre ein Bild, so eine Art wie so ein Röntgenbild oder so, und Sie könnten mit Ihrem Equipment, da ist keine Kamera dabei, von irgendeinem Ort aus durch eine oder mehrere Wände quasi diese Bilder aufnehmen. Sie haben nur eine Antenne, beziehungsweise zwei Antennen. Kleine Stummelantennen, WLAN-Antennen, denn das Ganze basiert auf dem WLAN. So, was ist das denn nun? Wie kann ich denn mit WLAN Bilder darstellen und machen? Also muss man natürlich wissen, dass alles um uns herum Funkwellen reflektiert. Ähnlich wie Schallwellen, auch wenn die ganz anderer Natur sind, aber Sie wissen ja, wenn Sie einen Raum vollgestellt haben mit Möbeln und kennen jahrelang diesen Klang und Sie räumen den Raum leer, weil Sie tapezieren wollen oder sowas, dann klingt es plötzlich ganz anders. Dieser Schall, diese Reflexion sind für uns normal. Tiere, zum Beispiel Fledermäuse, orientieren sich so. Auch andere Lebewesen. Diese Funkwellen verhalten sich in Teilbereichen ähnlich. Vielleicht haben Sie das sogar schon mal erlebt. Sie haben irgendwo einen UKW-Sender, vielleicht einen schwächeren, und da kommt ein Flugzeug geflogen. Sie hören es brummen und plötzlich schwankt der Sender. Das geht immer laut, leise, bis er ganz weg ist, in relativ schnellem Rhythmus, so vielleicht 2 Hertz oder sowas. Das benutzt man heute als Passivradar. Die Reflexionen von diesem Flugzeug löschen teilweise die Wellen auf der Erde am Boden aus. So ein kleines Flugzeug, ganz hoch in der Luft, ein paar hundert Meter hoch, verursacht das. Und genau so werden natürlich auch Wellen von anderen Gegenständen reflektiert und absorbiert. Und das ist ein Effekt, den man dann ausnutzt. Die Forscher am Massachusetts Institute of Technology, dem MIT, die können ohne irgendeinen zusätzlichen Sensor durch die Wände zum Beispiel erkennen, ob sich da ein Mensch bewegt. Wenn sich keiner bewegt, sieht man nichts. Dann sind die Reflexionen ja statisch. Nur die Veränderungen können ausgewertet werden. Aber man kann so kleine Veränderungen erkennen. Wenn jemand ganz ruhig steht und atmet, kann man das durch eine Wand erkennen, weil sich durch die Atmung das Reflexionsverhalten dieser WLAN-Funkwellen verändert. Und diese Signale, die werden eben ausgewertet, aufbereitet, bildgebende Sachen, und dann kann man sehen, wer sich bewegt, wohin er sich bewegt und so weiter. Man kann sogar, und das wird jetzt mir fast unglaublich, den Herzschlag erkennen. Denn auch der Herzschlag bringt Veränderungen im elektromagnetischen Feld in diesem Raum mit sich, was ja auch nach außen dringt. Und noch einen draufzusetzen. Im Moment ist man am MIT so weit, dass man bis zu 4 Personen simultan, absolut gleichzeitig, in einem Raum erkennen, auswerten und daraus Bilder machen kann. Schwarz-Weiß-Bilder ist klar, ähnlich wie beim Nachtsichtgerät oder sowas, denn es ist ja ein Frequenzbereich, wo unsere Farben keine Rolle spielen. Man könnte höchstens künstlich da Farben dazu mischen, aber das reicht ja eigentlich aus. Die Erkennungsgenauigkeit, sagen die Forscher, die liegt bei 99%. Man kann also erkennen, ob jemand schläft, ob das Herz noch schlägt, also plötzlicher Kindstod, sowas, könnte möglicherweise mit einem solchen neu entwickelten Überwachungsgerät ganz schnell erkannt und noch geholfen werden. Also, es ist wirklich Wahnsinn, was alles so im Laufe der Zeit kommt. Irgendwo scheint es gar keine Grenzen zu geben. Wir müssen nur entdecken, überlegen, verstehen, auswerten. Und wenn die Technik uns hilft, diese Dinge auszuwerten, aufzubereiten, und wenn unsere Algorithmen, die wir erdacht haben, oder wenn wir so weit sind, dass wir sie erdenken können, dass wir aus diesen Rohdaten dann Bilder machen können, dass wir sie dann auch verstehen, denn die Wellen verstehen wir ja leider nicht, dann bekommen wir Ergebnisse wie dieses. Science Fiction, die wahr geworden ist.
Schon erstaunlich, was alles möglich ist. Ich möchte aber an sich wieder auf die Erde zurück. Nicht so weit in die Science Fiction, in die Forschung ran, sondern auch etwas, was Forscher beschäftigt. Das Karlsruher Institut für Technologie, ich kann kein Deutsch mehr, ist ja ein wirklich großes Forschungsinstitut. Da arbeiten ungefähr 6.000 Wissenschaftler und 9.000 Mitarbeiter, 24.000 Studenten. Also da geht schon was. Und da kommen immer wieder neue, interessante Sachen raus. Jetzt befasst man sich schon seit einiger Zeit mit dem Straßenverkehr. Man muss sich überlegen, wir haben in Deutschland 44 Millionen PKWs. Das ist schön, die individuelle Mobilität ist dadurch gegeben. Allerdings gibt es jedes Jahr auch 300.000 Verkehrsunfälle. Ein paar davon leider auch mit Toten und Verletzten. Selbstständig fahrende Autos wären ja hier eine Lösung, weil die erfahrungsgemäß sich an die Verkehrsregeln halten und Sicherheit, mehr Sicherheit im Straßenverkehr bieten. Und genau das will man jetzt erforschen. Ich meine, selbstfahrende Autos sind ja nichts Neues. Wir haben uns in der Ostersendung, da im April, 21. April, in der Sendung 414, haben wir uns ja schon da ausführlich mit befasst. Vor allen Dingen, weil die Google da sehr, sehr stark vorbrechen. Aber der Ansatz von Google ist ja was anderes. Die wollen Roboterautos bauen, die wirklich ganz alleine durch die Gegend fahren. Die KIT-Forscher, die gehen wirklichkeitsnah ran, sagen wir mal. Man möchte also, man schaut diese zahlreichen Verkehrsunfälle, auch diese Umweltbelastung durch Lärm, durch Abgase, den Spritverbrauch, den wir haben und die vor allen Dingen diese nervenden Staus auf den Autobahnen, wie man die reduzieren kann. Und es gibt noch einen Punkt, was passiert mit den Menschen, die in ländlichen Gebieten wohnen und deren Mobilität verloren geht, die also keine Fahreignung mehr haben oder keine Fahrtauglichkeit mehr haben. Und auf den, gerade in ländlichen Gebieten meist unzureichenden öffentlichen Verkehr, öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind. Die brauchen dann entweder Hilfe von der Familie, von Freunden, von Nachbarn oder sowas. Und vielleicht könnte man die mit automatisierten Fahrtechniken weiterbringen. Also die Forscher meinen, dass man über Sensoren und digitale Karten ein aktuelles Modell der Verkehrssituation oder des Fahrzeugumfeldes auch in komplexen Umgebungen darstellen kann und aus sicherheitskritische Situationen schneller erkennen kann und geeignete Fahrmanöver planen und umsetzen kann. Und das wäre denn sogar schneller, als es ein Fahrer könnte. Zudem gibt es dann ja die Kommunikationssysteme, die seit einigen Jahren schon in jedem Auto sind. Das Internet hält Einzug ins Auto, da möchte ja auch jeder rein. Aber darum geht es dann weniger. Es geht dann eher darum, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Kraftstoffverbrauch senken, die Umwelteinflüsse oder die negativen Umwelteinflüsse zu reduzieren. Und dafür nennt man das ein kooperativ interagierender Automobile, ist der Oberbegriff. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat da 16 Schwerpunktsprojekte aufgesetzt, wo das Kit eben sehr vorne mit bei ist und stellt dafür in den kommenden 3 Jahren ungefähr 89 Millionen Euro zur Verfügung. Und die Forscher sollen sich dann eben mit der Kommunikation im Auto, mit der Kommunikation Auto-Umwelt, mit der Abstimmung der Fahrzeuge untereinander, Koordination der Fahrzeuge, um Staus zu vermeiden oder um Unfälle zu vermeiden. Und das alles innerhalb, soll dann das alles innerhalb von Millisekunden passieren, damit eben der Fahrer entlastet wird. Assistenzsysteme sind ja auch ein großes Thema. Und die drahtlose Kommunikation, die denn möglich wäre, wären auch für Fahrmanöver mit einem Wahrnehmungshorizont, der also um die Ecke gucken, Wahrnehmungshorizont. Wenn man also auch um die Ecke gucken könnte, sehen, was in der nächsten Kurve einem entgegenkommt. Oder wenn man nachts nicht so eine gute Sicht hat, ob irgendwo auf der Fahrbahn vor allem ein Hindernis ist oder was noch schlimmer wäre, dass irgendeiner da rumläuft. Das könnte man denn da eventuell früher mit erkennen. Also man arbeitet an den methodischen und technologischen Grundlagen, um Fahrzeuge in Zukunft besser, sicherer zu machen. Und die 40 Institute mit 800 Wissenschaftlern, die definieren jetzt Konzepte, Technologien, Methoden und Prozesse, um die Mobilität der Zukunft zu sicherzustellen und zu verbessern. Wir werden hoffentlich dann noch etwas von mitkriegen, auch wenn man dabei auch berücksichtigen muss, noch werden sich auch die Wissenschaftler sicherlich Gedanken darüber machen, dass es um den Datenschutz geht, um Aufzeichnung, um die individuellen Persönlichkeitsrechte geht, die man da auch mit berücksichtigen muss. Denn wir haben auch schon darüber gesprochen, auch in der Ausstellung war das, dass Versicherungen dann eine Blackbox erwarten, damit man einen vernünftigen Tarif kriegt, damit er zu jeder Zeit nachgesehen werden kann, wie der Fahrer wo sich im Straßenverkehr verhalten hat. Also da gibt's noch viel zu tun, aber ich bin sicher, dass wir davon einiges in neuen, modernen Assistenzsystemen erleben werden. Und ob es den Auto-Selbstfahrer wirklich gibt, so schnell glaube ich das nicht.
Na, manches kommt schneller, als man denkt. Wer hätte denn gedacht, dass Apple in vielen Autos schon mitfährt? CarPlay von Apple ist ja nun in einigen Autos schon drin. Das hat Appetit gemacht. Bei wem? Nun, bei dem, der auf alles Appetit hat, Google. Google möchte also auch ein Betriebssystem haben und damit ins Auto gehen. Google führt ja nun die Open Automotive Alliance, eine Gemeinschaft, die Honda, Hyundai, General Motors, Nvidia, Audi und so weiter, die gehören dir an. Und bei diesem Google Autolink soll es sich um ein sogenanntes gespiegeltes Betriebssystem handeln. Also nicht irgendeine Embedded-Lösung, die tatsächlich im Fahrzeug läuft, sondern das Smartphone des Fahrers. Das verbindet sich mit dem Fahrzeug und steuert dann im Fahrzeug, bedienbar über das Fahrzeug, Entertainment-Systeme und so weiter. Das heißt also, das, was auf dem Hauptdisplay im Fahrzeug zu sehen ist, ist gespiegelt aus dem mobilen Telefon des Benutzers. Und die Strukturen im Auto, Radio, Scheibenwischer und was weiß ich nicht alles, können über das Hauptdisplay initiiert werden und werden vom Smartphone wiederum ans Auto übertragen und sagen, mach dies, mach das, mach jenes. Man weiß noch nicht, wo und wie das nun in den Markt kommt, wer als erstes daran teilnimmt. Die Google I.O. fand vom 25. bis 26. Juni 2014 in San Francisco statt. Und das, was man da vorgestellt hat, naja, das klang wirklich so, als wenn es nun ganz, ganz schnell gehen soll. Bei Apple, dieses CarPlay, das soll ja schon in ebenfalls General Motors, Honda, Hyundai, aber auch in Ford, Jaguar, Land Rover, Kia, Mitsubishi, BMW, Nissan, Peugeot, Citroën, Suzuki, Toyota und Subaru verfügbar sein. Das heißt, also die haben da schon ganz schön zugeschlagen. Und jetzt denkt man natürlich, dass es ganz schnell gehen wird. Bei Volvo Ferrari und Mercedes, ist CarPlay bereits heute aktiv eingeführt. Also da funktioniert es schon, da kann man es schon verwenden. Das heißt also, ich kann im Grunde genommen alles, was auf meinem Display meines kleinen Smartphones ist, auch auf das Display des Autos bringen. Und damit kann ich dann zum Beispiel navigieren, also adieu Navigationssysteme. Das wollen die Hersteller Apple und Google künftig vom kleinen Telefon machen lassen. Geht ja auch. Telefon- und SMS-Funktionen genauso. Und die kann man dann, weil man das Telefon ja in der Tasche lässt, auch während der Fahrt bedienen. Man darf es ja nur nicht in die Hand nehmen. Alles andere darf man ja. Toller Gesetzgeber, haben sich viel Gedanken gemacht, kam Mist dabei heraus, aber das kennen wir ja schon. Sprachsynthese und Erkennungsfunktionen werden dort ebenfalls genutzt. Und nachrüsten kann man an solches System auch, denn Alpine und Pioneer haben das bereits angekündigt, dass sie so etwas machen wollen. Dass man also auch in die älteste Gurke ein Autoradio reinstecken kann mit einem Display, was diese Funktionen zumindest zum Teil realisieren lassen kann. Also, die großen Spieler im Computermarkt wollen ihre Macht weiter ausbreiten. Und das, was der Heinz vorhin gesagt hat, das gilt auch hier. Wir wissen nicht, wer dann welche Daten, was wir im Auto machen, wann wir blinken, wo wir hinfahren, wann wir losfahren, wann wir abfahren, wann wir tanken, wie schnell wir fahren, wer mitfährt, ob jemand mitfährt, wie viele mitfahren und unendlich viele andere Daten. Ob diese nicht dann tatsächlich bei Apple oder bei Google und anschließend wieder bei den Schlapphüten in den USA und über diesen Umweg wieder zu unseren eigenen hausgemachten Schlapphüten zurückkommen.
Tja, Entwicklungen, die technisch hochinteressant sind, finde ich, die aber eben sehr viele Nachteile in sich bergen, weil die Firmen an sich nicht verantwortungsvoll genug mit den Daten, die sie nebenher mal so ergattert, umgehen. Aber Daten sind nun mal das Kapital des 21. Jahrhunderts.
Tja.
Jeder versucht irgendwie an Daten. Ich habe da eine ganz andere Geschichte mit Daten. Ein wahrscheinlich deutschsprachiger Hacker hat eine bekannte Schwachstelle auf NAS-Geräten von Synology ausgenutzt, um dort Dogecoins zu schürfen, also Kryptowährungen zu generieren. Er hat die NAS-Geräte hatten eine bekannte Sicherheitslücke. Viele haben die nicht aktualisiert. Im vorigen Februar gab es davon schon einen Patch dafür. Aber auf diesen Geräten läuft Linux. Wenn man denn das nicht abgedatet hat, konnte man sich ganz normal über das Internet da einloggen, mit Root-Rechten einloggen. Das ist ein Mini-NAS, was da drauf läuft. Und der hat dann da eine Software drauf gespielt, die hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als laufend vor sich hingerechnet und hat 500 Millionen Dogecoins berechnet. Und das wären etwa 130.000 Euro. Schade, dass die Leute ihre Sicherheitslücke nicht geschlossen haben, sonst wäre ihm sehr, sehr schnell das Handwerk gelegt worden. Man muss sich auch überlegen, wenn man seine NAS, sein Network Attached Storage, so freischaltet, dass aus dem Internet zu erreichen ist, dann sollte man ganz genau wissen, was man macht, welche Sicherheitskriterien man einsetzt, dass man auch Passwörter von außen dann einsetzt, die sicher sind, die nicht nur einfach geheim sind oder Passwort sind oder lange Zeit war mal Gott das Passwort, weil das bei Linux Standard-Passwort war. Man sollte sich da also sehr, sehr genau darüber informieren, wenn man so eine NAS von außen zugänglich macht, was man da freischaltet, wen man da drauf lässt und wie man möglichst versucht, dann auch so kriminelle, aber clevere Hacker draußen zu halten. Also ich lasse meine NAS nicht ins Netz, nicht ins Internet. Die ist im Hausnetz und von außen kommt man da nicht dran.
Mhm. Ja, zeugt vom Verstand. Ich möchte über drei Informatiker berichten, die haben sich viel Arbeit gemacht, haben etwas gemacht, was eigentlich schlecht ist, was sie aber nicht ausnutzen, sondern ihr Wissen veröffentlichen, nicht den Weg, wie man ihr Wissen ausnutzen kann. Die haben ein Tool entwickelt, das nennen sie Blade-Drohne, und benutzen dazu Open-Source-Projekte wie Jit, Elastic und Ruby. Damit kann man die Sicherheitsschranken von Google Play außer Kraft setzen. So, mit diesem Tool haben diese drei Forscher mehr als 1,1 Millionen Apps geladen und den Quellcode durchsucht nach Merkmalen von geheimen Zugangstoken. So, was ist denn das nun? Wenn man ein Programm schreibt, und eine App ist ja ein Programm, meist ein kleines, manchmal auch Monster, baut man sich selbst irgendwelche Zugänge ein, um es testen zu können, zu überprüfen zu können, zu gucken, was macht das Teil und so weiter. Und oft bleiben solche, dummerweise, blödsinnigerweise, solche Zugänge auch anschließend, wenn die App verbreitet, verkauft oder verschenkt wird, noch da drin. Bei diesen 1,1 Millionen Apps, die sie geladen haben, haben die es geschafft, innerhalb von einem einzigen Tag 308 gültige AWS-Zugangsdaten und 6228 OAuth-Token für Twitter und 460 für Facebook zu isolieren. Die waren auch Monate später immer noch gültig. So, und damit wäre es ihnen möglich gewesen, dass man die Accounts von wirklich Millionen von Facebook oder Google Nutzer oder anderen sozialen Netzwerken benutzen konnte, um Daten abzugreifen. Das wäre es ja noch nicht gewesen. Bei vielen dieser AWS-Zugangsdaten, da konnte man dann auch noch die fast uneingeschränkte Kontrolle über die virtuellen Maschinen erreichen, die der App-Entwickler in der Amazon Elastic Compute Cloud abgelegt hatte und die man übernehmen konnte. 288 dieser Token waren sogar noch ein halbes Jahr später gültig und damit hätten die Angreifer zum Beispiel in dieser Zeit mit den virtuellen Maschinen ein Botnetz betreiben können. Also die Forscher sagen ganz klipp und klar, hier muss etwas passieren. Das ist eigentlich Aufgabe von Google, die diese Sauprogramme, diese Sau-Apps anbieten, ohne eine Qualitätskontrolle zu machen. Denn wenn solche schlampig programmierten Teile verbreitet werden, dann ist natürlich der Verteiler Google mit in der Haftung. Und Google hat wohl nun auch zugesagt, dass man sich nun darum kümmern will. Sie sind ja nun sehr streng. Wenn ihnen irgendetwas nicht passt, dann schmeißen sie ja diese ab aus ihrem Store raus. Apple ist da noch schlimmer. Aber hier haben sie wirklich geschlafen, gepennt und nicht aufgepasst. Ja, und man muss sagen, Amazon und Twitter, ich glaube Facebook auch, die haben mittlerweile schon reagiert und haben die betroffenen Zugänge gesperrt und die Entwickler aufgefordert, hier nachzubessern und abzudaten. Google möchte eine Schutzfunktion in Google Play einbauen, aber das Einzige, was sie bisher geschafft haben, das war ja, dass sie Schutzfunktionen für Rechte, die der User normalerweise sehen konnte, abgeschafft haben und behaupten, das sei nun eine große Vereinfachung. Entschuldigung, aber der Seitenhieb musste sein. Also, man muss aufpassen, was man sich lädt, nur sie können in der Regel nicht feststellen, ob da irgendwo irgendwelche Zugänge versteckt sind, wo irgendein anderer von außen drauf zugreifen kann. Und dass einfach fremde Personen in alle möglichen Apps hineingucken können und diese Lücken suchen können, ist ein Skandal, muss man klar sagen. Haben Sie irgendwo was davon gehört? Ich nicht. Das ist der größere Skandal.
Ja, die Wissenschaftler sind jetzt ja damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was wirklich schlimm ist dabei, ist das, was du sagst, dass man als Anwender keine Chance hat. Entweder holt man sich auch so ein Tool zur Analyse, ob da irgendwo AWS-Codes sind, also die Zugänge zu den virtuellen Maschinen in der Google Cloud, oder man kann nur hoffen, dass die Entwickler, die das ja letztendlich schuld sind, dass die irgendwann mal auf die Empfehlungen der Googles und Facebook und sowas hören und diese Codes nicht einfach fest ins Programm reintippen.
Die können sie auf ihren Server legen.
Ich hätte jetzt fast was gesagt. Ja, ja, genau. Die gehören nicht in den Programmcode rein, Zugänge. Ja. Gehören auch keine Passwörter fest verdrahtet rein. Und wenn ein Programmierer sowas macht, der ist leichtsinnig, meines Erachtens nach.
Ja, aber es gibt immer wieder Lücken. Wenn ich mir überlege, Nokia, das ist zwar jetzt schon 6 Jahre her, allerdings erst dieses Jahr ruchbar geworden, Nokia ist erpresst worden. Nokia hat Millionen, zig Millionen Lösegeld gezahlt, Lösegeld in Anführungszeichen, und zwar dafür, dass die Verschlüsselungsfunktion von Nokias Smartphone-Betriebssystem Symbian nicht veröffentlicht worden sind. Irgendwelche Sausäcke haben von anderen Sausäcken, die diese Codes geklaut haben, die gekauft und sind zu Nokia gegangen, haben gesagt, schiebst du Millionen rüber, sonst veröffentlichen wir das. Und Nokia hat es gemacht, unter Mitwirkung der finnischen Polizei und unter Beobachtung der finnischen Polizei. Das war in Finnland, in Tampere. Die haben das Lösegeld übergeben auf dem Parkplatz. Ja, und die Erpresser sind abgehauen und die Polizei hat sie bis heute nicht gefunden. Gut, Nokia hat heute Symbian nicht mehr als Betriebssystem. Sie sind ja umgestiegen auf eine andere Firma und auch übernommen worden und heißen auch nicht mehr so. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, das passiert auch dem damaligen Weltmarktführer bei Mobiltelefonen genauso wie irgendjemand anderen. Und wie soll irgendein kleiner User, wenn Nokia das nicht geschafft hat, wie soll der sich wehren können gegen solche Schweinereien, gegen solche Schlampereien von Programmierern? Gar nicht.
Wir können nur appellieren.
Genau.
Und vielleicht zum Ausgleich mal in den Shop gucken, damit man wieder bessere Laune kriegt.
Ja, meine Laune ist ja nicht schlecht. Ich habe kein Symbian.
Ach so. Aber du hast Android.
Ja, aber da bin ich auch sehr vorsichtig und sehr wählerisch und habe mir jetzt ein paar neue Tools an Land gezogen. Aber da muss ich mich jetzt einarbeiten. Dann würde ich mal darüber berichten. Das wahrscheinlich aber dann in der Fernsehsendung, wie man dahinter kommt, welches Programm, welche Sauereien mit sich bringt, jetzt wo Google uns quasi nicht mehr reingucken lässt, welche Rechte irgendeiner abhaben will, ist es ganz wichtig, dass wir uns wehren, in irgendeiner Art und Weise. Aber das war's dann. Du hast gesagt, ich soll in den Shop gucken, dann gehe ich jetzt.
Dann geh du mal in den Shop gucken und ich mache das dann hier von meinem Rechner aus, denn der gibt's ja nur virtuell über unsere Webseite cc2.de, kommt man dahin und ich habe den Daumen hoch.
Ich auch. Ich bin aber schon in diesem Shop gewesen bei Thomas Ritter. Ich habe ihn ja schon besucht. Ja, und? Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und
schönen Dank, dass Sie dabei waren.
Immer vorsichtig sein im Internet.